Heute in das digitale Sofa, eurem Business Leadership Podcast, Anna Alex. Anna ist die Co-Founderin von Outfittery und seit letztem Jahr auch die Mitgründerin von Planetly. Planetly ist eine Softwarefirma, wie sie selber sagt, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, grüne KPIs, Umwelt-KPIs für Firmen automatisch berechnen zu können. Das heißt, wenn ich mit Planetly arbeite, dann kann ich mein Unternehmen analysieren und rauskriegen, was ich für einen CO2-Footprint habe, um diesen dann zu verbessern. Anna setzt sich nicht nur für das Klima und für das Erreichen der Klimaziele ein, sondern kämpft auch dafür, dass immer mehr Frauen gründen können. Und über diese Themen sprechen wir im Podcast. Viel Spaß mit der aktuellen Episode.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin zu Anna Alex. Hallo Anna, grüß dich.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute über dein neues Startup Planetly. Aber zuvor, wie hier üblich, würde ich dich bitten, einfach mal, nimm uns da mit auf eine Zeitreise in deine Vergangenheit. Was hast du schon alles so gemacht, dass wir mal einen Eindruck von dir kriegen?
Was habe ich alles schon so gemacht? Ja, also ich habe meine berufliche Karriere schon 2009 in der Startup-Szene Berlins gestartet, nachdem ich festgestellt habe, dass das auch für mich das sehr viel bessere Umfeld ist und ich da sehr gerne bin. Und habe dann, nachdem ich ein paar Jahre bei Rocket Internet gearbeitet habe, in den frühen Jahren des Internets, als irgendwie Zalando noch 150 Leute waren, habe ich dann 2012 beschlossen, das kann ich auch. Ich will selber gründen und habe 2012 dann gemeinsam mit meiner Mitgründerin Julia Outfittery gegründet. Ein Personal Shopping Service für Männer und das Unternehmen auch 6 Jahre lang geführt, bevor ich dann operativ rausgegangen bin. Ich bin nach wie vor im Board und habe dann eine kleine Pause eingelegt, ein bisschen Familienjahr, bevor ich dann Anfang letzten Jahres gemeinsam mit Benedikt Franke Planetly gegründet habe. Und die Idee für Planetly, vielleicht ganz kurz, kam eigentlich aus meiner Erfahrung als Geschäftsführerin bei Outfittery. Warum das? Ich habe mich damals noch bei Outfittery einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action. Und in dem Zuge habe ich mich verpflichtet, meinen eigenen CO2-Fußabdruck und auch den meiner Firma zu kennen und auszugleichen. Und als ich mich also aufmachte, rauszufinden, was denn überhaupt Outfitteries CO2-Fußabdruck ist, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Ich hatte dann relativ schnell einen Berater mit einem Excel-Sheet, der durch die Firma lief und uns jede Menge Datenpunkte gefragt hat und irgendwann dann so ein PDF-Report überreichte, sagte so, das ist jetzt euer Fußabdruck. Und dann habe ich gedacht, warte mal eine Sekunde, das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts. Warum nutzen wir denn nicht die besten Technologien, die uns zur Verfügung stehen, um es Unternehmen, GeschäftsführerInnen maximal einfach zu machen, ihren CO2-Fußabdruck zu verstehen, um die dann die besten Hebel identifizieren zu können, ihn zu reduzieren und auch auszugleichen. Und genau das ist es, was wir uns jetzt bei Planetly zur Mission gemacht haben. Insofern bauen wir jetzt mit Planetly eigentlich sozusagen das Tool, was ich vor 3 Jahren bei Outfittery gerne selber noch gehabt hätte.
Was hat dich damals inspiriert, überhaupt Gedanken dazu zu machen? Also gab es da irgendwie einen speziellen Punkt, an den du dich erinnern kannst? Oder gesagt, Moment.
Ja, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war so ein bisschen, verstehen wir als Startup-Szene uns ja auch immer schon irgendwie als eine Gruppe an Pionieren, die auch ein bisschen weiterdenken und auch vielleicht ein paar Sachen hinterfragen oder anders denken. Insofern war es da sicherlich auch so ein bisschen Peer-Pressure. Also viele andere GründerInnen haben sich der Initiative angeschlossen. Ich fand das eine sehr gute Sache. Ich war aber schon auch viele Jahre davor extrem interessiert an allen Themen so rund um die Klimakrise. Und ich glaube, so in diesen Jahren, also 2018 oder so, ist da tatsächlich dann bei mir der Groschen gefallen. Die Politik wird uns nicht retten. Ja, sie hätte das Mandat vielleicht dazu, hätte sogar auch die Hebel dazu. Sie tut es aber nicht. Aus verschiedenen Gründen kann man dann tiefer reingehen. Sie allein wird uns nicht retten. Das heißt, wir können uns nicht auf die Politik verlassen, dass wir und unsere Kinder und Kindeskinder noch irgendwie einen schönen Planeten vorfinden. Und sondern die Unternehmen haben einen Hebel. Und diesen Hebel zu nutzen, habe ich dann auch schon als meine Aufgabe auch noch in meiner letzten Firma gesehen.
Wie ist denn, glaubst du, dass jetzt die Zeit für so, sag mal, Planetly, also ihr bezeichnet euch als Tech-Unternehmen, ist die Zeit gerade auch besonders günstig, um in so einem Bereich zu gründen?
Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Wir haben mit ganz tollen Pilotkunden und Unternehmen jetzt im letzten Jahr schon zusammengearbeitet. Insgesamt haben wir schon mit über 50 Unternehmen gearbeitet. Zu unseren Pilotkunden gehören Unternehmen wie HelloFresh, Home24, Kärcher. Also wirklich tolle Unternehmen, die es auch richtig, richtig ernst meinen, die eben raus wollen aus dem, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe. Ne? Wir verstehen unsere Emissionen maximal rückblickend für das eh schon abgeschlossene Geschäftsjahr. Der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren, hin zu einem, wie kann ich meine Emissionen und meinen CO2-Fußabdruck und die äquivalenten Klimagase eigentlich aktiv managen? Wie schaffe ich es eigentlich, die Nachhaltigkeitskennzahlen aufzunehmen in das Set der relevanten Kennzahlen, nach denen ich mein Unternehmen steuere? Das heißt, die Unternehmen, die da mit uns arbeiten, zeigen da wirklich großes Interesse, große Ambitionen, und ich glaube, diesen Unternehmen gehört die Zukunft. Und ich glaube, dass es in Zukunft genauso selbstverständlich sein wird, seine Nachhaltigkeitskennzahlen zu reporten, wie seine finanziellen Kennzahlen.
Vielleicht ist jetzt mal an der Stelle vielleicht mal ganz, ganz cool, wenn du mal vielleicht erklärst, was Planetly denn genau macht. Also wie funktioniert das, was ihr da tut? Dann kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen, wie so Kennzahlen aussehen können.
Gerne, gerne. Letztendlich geht es, erleichtern wir Unternehmen das Thema Carbon Accounting, und sozusagen das ist eine Parallele zum Financial Accounting, also zur Buchhaltung. Und da gibt es auch tatsächlich viele Parallelen, denn es gibt auch im Carbon Accounting gibt es Standards, die genau besagen, wie müssen denn meine Emissionen eigentlich berechnet und ermittelt werden. Wir orientieren uns an dem weit verbreitetsten Standard, das ist das Greenhouse Gas Protocol Standard. Das ist aber ein 700-seitiges Vertragswerk, wo ganz genau geschildert ist, welche Emissionen gehören eigentlich zu dir als Firma, welche gehören eigentlich zu deinen Zulieferern, über welche sind eigentlich irgendwie trägst du eigentlich die Verantwortung, wo hören die auf Basis von welchen Daten müssen die Emissionen berechnet werden, etc. Und da kann man sich natürlich als Unternehmen selber durchfuchsen, wenn man das dann möchte. Wir ermöglichen Unternehmen, das nicht tun zu müssen und trotzdem standardkonform ihre Emissionen berechnen zu können, und zwar auf einfache Art und Weise. Und das machen wir genau durch unsere Software. Das heißt, jedes Unternehmen kriegt das auf sich zugeschnittene Aktivitätsportfolio. Also habt ihr eine Klimaanlage, habt ihr Mitarbeiterreisen zum Beispiel, wie kommen eure Mitarbeiter zur Arbeit, aber auch gibt es Logistikprozesse, gibt es Produktionsprozesse etc. Und unterstützen dann die Unternehmen dabei, ihre Emissionen zu erkennen in den sogenannten Scope 1, 2 und 3. Also es ist unterteilt in drei verschiedene Kategorien, dass die indirekten und die direkten Emissionen voneinander unterscheidet. Wir glauben daran, dass es ganz wichtig ist, dass die Unternehmen auch ihre indirekten Emissionen kennen. Also wenn du zum Beispiel mit dem Flugzeug von der Lufthansa fliegst, dann ist das für dein Unternehmen Scope 3 Emissionen. Für die Lufthansa sind es Scope 1 Emissionen. Jetzt hast du keinen ganz direkten Einfluss darauf, aber du hast natürlich durchaus eine Wahl an, mit welchen Zulieferern arbeite ich eigentlich zusammen. Das heißt, diese Scope 3 Emissionen und Lieferkettenemissionen sind ganz entscheidend, wenn es dann um Ausschreibungsprozesse und um neue Einkaufsentscheidungen in den Unternehmen geht. Und dieses hochkomplexe Thema, die ganze Datensammlung, erleichtern wir sehr stark über unsere Software, über intelligente Features in der Software, über Collaboration Features in der Software, wo ich ganz genau Aufgaben mein Kollege und Kolleginnen zuweisen kann, und auch über Integration von bereits bestehenden Daten in den Systemen der Unternehmen, also in ERP-Systemen und anderen Systemen. Denn Rohdaten, damit arbeiten wir am allerliebsten, weil die sehr genau sind und wir eben sehr große Datenmengen verarbeiten können.
Ist das nur für große Unternehmen praktikabel eigentlich? Oder damit sind wir ein kleines Unternehmen mit 40 Leuten? Und mich interessiert das nämlich auch brennend. Aber ist das schwierig, das auch für kleine Unternehmen zu machen?
Ja, also ich glaube erstmal, jeder, der da seine Verantwortung wahrnehmen möchte und aktiv werden möchte, sollte das tun können. Diese standardkonforme Analyse sehen wir besonders sinnvoll für Unternehmen ab, sagen wir mal, ungefähr 100 Mitarbeiter aufwärts. Es kommt dabei sehr stark auf die Branche und auch auf die Komplexität der Unternehmen drauf an. Für kleinere Unternehmen bieten wir auf unserer Webseite dennoch einen kostenlosen 5-Minuten-Klimarechner. Und was dann dabei rauskommt, ist keine Standard-Compliant-Analyse, die dann auch im Reporting verwendet werden kann, sondern ist eine Schätzung der Emissionen. Das reicht für kleinere Unternehmen aus. Die Reports, die aus unserer Hauptsoftware, also aus dem größeren Tool für größere Unternehmen rauskommen, sind dann eben compliant mit dem Standard und können dementsprechend auch für Kapitalmarkt, Investoren-Reporting, Außenkommunikation etc. herangezogen werden.
Okay, ist denn da auch im Prinzip, also gebt ihr auch Empfehlungen, wie man, sag ich mal, diese grünen KPIs, wie nennt man denn, verbessern kann?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der erste Schritt ist erstmal immer Transparenz zu gewinnen und zu messen. Und wenn man das dann gemessen hat, daran dann die Hebel zu identifizieren, an denen man ansetzen kann. Wo habe ich denn eigentlich den größten Hebel? Wo muss ich denn eigentlich als erstes ran? Und dort gehen wir dann mit den Unternehmen rein, teilen Best Practices, andere Lösungen, andere Lösungsanbieter. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie da reingeht, also ich meine, klar, low-hanging fruit ist immer auf Grünstrom zu wechseln. Das hat auf jeden Fall schon eine große Auswirkung. Aber es geht auch um die Server-Effizienz. Man kann auch schon viel bewirken, indem man seine Reisepolicy intern anpasst. Und dann, wenn es in die Logistik und in die Produktion geht, wird es natürlich nochmal individueller. Wir sehen uns generell als Softwarelösung und arbeiten zusammen mit Beratern, wo individuelle Beratung notwendig ist. Wir sehen uns weniger als jetzt irgendwie Beratungshaus. Wir unterstützen natürlich unsere Unternehmen und Kunden in diesem ganzen Prozess, aber sehen uns da sehr ergänzend zu bestehenden Energieeffizienzberatern zum Beispiel.
Die oder wie unterscheidet sich jetzt die Arbeit irgendwie bei, also ich gucke immer gerne auch so auf dem ganzen, auf dem Bereich Leadership und so. Wie ist das jetzt, wie verändert sich das jetzt sozusagen von Outfittery jetzt zu Planetly, also tatsächlich auch in diesem Bereich Softwareentwicklung ja auch zu gehen? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr gesagt habt, ihr habt das auch relativ agil entwickelt, das Ganze. Wo ist da der Unterschied in der Art quasi jetzt als CEO da zu arbeiten?
Also ich, Outfittery ist ja ein B2C-Modell und Planetly ist ein B2B-Modell. Ich glaube tatsächlich aber, dass sich B2C und B2B zunehmend annähern, wenn es darum geht, welche Ansprüche haben Unternehmen und letztendlich an Themen rund um Benutzerfreundlichkeit und aber auch Look and Feel, Design etc. Der Anwendung. Letztendlich sagen wir immer, es sitzen da ja auch nur Menschen in den Unternehmen, ja, und die Zeiten, in denen so eine B2B-Software irgendwie schrecklich aussehen konnte und total unusable war, die sind halt vorbei. Insofern gibt es, glaube ich, da erstmal ganz viele Parallelen. Wir haben Planetly sehr stark oder unsere Software sehr stark entwickelt nach dem Prinzip der Co-Creation. Das heißt, wir haben uns nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr eingeschlossen, eine Software entwickelt, die dann vielleicht der Markt haben wollen könnte, vielleicht aber auch nicht, sondern wir haben von Tag 1 an gesagt, wir wollen wirklich bei den Unternehmen unglaublich großen Wert schaffen und dafür müssen wir direkt mit den relevanten Personen innerhalb der Unternehmen zusammenarbeiten und diese Software co-createn. Und genau das haben wir getan und das hat sich als sehr gut herausgestellt und das würde ich deswegen auch jederzeit wieder so tun.
Ihr habt ja ein paar illustre Investoren, unter anderem auch, wenn ich richtig informiert bin, Nico Rosberg, ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Ja, wie ist der so drauf?
Cool.
Der beschäftigt sich ja viel mit dem Thema, finde ich mal interessant, ein Formel-1-Fahrer, was jetzt ja nicht unbedingt der klimafreundlichste Sport ist, aber voll die 180-Grad-Wende gemacht und und setzt ja viel für E-Mobilität und sowas ein. Wie schwierig ist es da momentan, Investoren für solche Themen zu finden?
Also ich sehe ein sehr starkes Aufwachen in der Investoren- und Finanzszene. Also es gibt zum einen immer mehr Impact-Investing-Fonds, aber auch traditionelle Fonds, die jetzt sich nicht als Impact-Investoren bezeichnen würden, nehmen zunehmend, legen die sehr viel Wert auf diese Themen und unterstützen und verlangen davon ihren Portfolio-Companies tatsächlich das auch zu tun. Insofern sehe ich da gerade hin wirklich einen großen Shift, und das stimmt mich auch sehr optimistisch, hin zu Unternehmen wie Planetly. Ich nenne das immer for purpose, for profit. Also wir haben sowohl einen starken Purpose, der Klimakrise zu begegnen, als aber auch ein Geschäftsmodell dahinter, weil ich glaube, dass man nur mit einem Geschäftsmodell tatsächlich auch skalieren kann und etwas groß machen kann. Und das ist genau das, was wir hinsichtlich der Klimakrise brauchen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben noch maximal 7 Jahre, um das Ruder hier wirklich signifikant rumzureißen. Und deswegen müssen wir da jetzt die Lösung wählen, die am besten skalieren. Und das ist zum einen sind technische Möglichkeiten, technische Lösungen. Wir können nicht mehr auf den Berater mit dem Excel-Sheet uns verlassen. Und zum zweiten aber auch Investorengelder.
Ja, da gibt es ja viele, die auch sagen, dass das Thema Klimaverantwortung auch bei den Unternehmen, auch auf Mitarbeiterseite, ja immer eine höhere Bedeutung kriegt. Ne? Wie guckt ihr darauf? Ist das für die Unternehmen, für die ihr arbeitet, auch ein Thema, sozusagen auch nach innen zu wirken?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist der Hauptmotivator, also Motivation Nummer eins für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ihre Employer Brand, also ihre Arbeitgebermarke zu stärken. Es wird ganz klar nachgefragt, auch nicht nur von den jungen Mitarbeitern, sondern auch, wir haben dazu eine Studie gemeinsam mit Civey, einem Meinungsforschungsinstitut, gemacht, in der auch sehr klar rauskam, dass es auch die über 40-Jährigen sind, die präferieren, für ein Unternehmen mit einer Klimaschutzstrategie zu arbeiten. Und 83% der Menschen würden länger in einem Unternehmen bleiben, was sich dort stark aufgestellt hat. Also das sind ganz konkrete Werte in der Arbeitgebermarke, im Kampf um die besten Talente, die da für die Unternehmen hinterstecken. Und es sind nicht die einzigen. Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein Dreiklang. Zum einen aber und erstens die Arbeitgebermarke, zum zweiten aber auch die Konsumentenmarke oder beziehungsweise auch für B2B-Unternehmen die Businessmarke. Ne? Zum Beispiel Microsoft hat neulich mal announced, dass sie jetzt noch mit Zulieferanten zusammenarbeiten, die klimaneutral sind. Das heißt, auch da kann ich mich dadurch abheben und attraktiv aufstellen. Und zum dritten sind es dann auch die Investoren, die Klimaneutralität als Proxy für umsichtiges Wirtschaften sehen.
Du hast ganz am Anfang im Gespräch gesagt, dass du damals über dieses Leaders for Climate Action quasi Programm so ein bisschen sozusagen den Impuls bekommen hast. Das Programm gibt es ja heute auch noch. Magst du vielleicht auch da nochmal ein Wort zu sagen? Also kann man sich da auch engagieren, und wie kommt man da rein? Was versteckt dahinter?
Ja, total gerne. Ja, das Programm gibt es noch. Das Team ist auch stark gewachsen. Es sind ganz wunderbare Leute, die da wunderbare Arbeit machen. Und da kann meiner Meinung nach sogar fast jeder beitreten. Einfach mal auf die Webseite gehen, Leaders for Climate Action. Und mittlerweile gibt es schon 1000 Mitglieder. Also alles, glaube ich, GeschäftsführerInnen oder C-Level der Unternehmen, die sich da tatsächlich verpflichten, vorwärts zu gehen und Pioniere in dem Bereich zu sein.
Ja, was kannst du vielleicht noch so, wenn jetzt hier Unternehmerinnen, Unternehmer zuhören, die sagen, ja, ich müsste eigentlich was in der Richtung machen, vielleicht auch gerade, wenn sie jetzt noch nicht groß und börsennotiert sind, was wären so, gibt es so 2, 3 Lifehacks, wo man sagt, wie kann man einfach mal anfangen, mal auf sein eigenes Unternehmen zu gucken, das Excel-Sheet, das berühmte, schnappen, oder was gibt es sonst da für Ideen oder vielleicht Organisationen, wo man sich so ein bisschen umgucken kann, was kannst du da empfehlen?
Also ich glaube auf jeden Fall Austausch, drüber reden mit anderen UnternehmerInnen, drüber reden, aber ne, das Thema ist wichtig, wie können wir da was unternehmen, solche Brancheninitiative wie Leaders for Climate Action sind sehr gut, sich einfach informieren, auch lesen dazu, sich auf ein paar Newsletter, zum Beispiel ein Planetly Newsletter zu setzen, um da wirklich irgendwie dran zu bleiben, was sind da die neuesten Entwicklungen und auf Grünstrom wechseln. Ich glaube, wie gesagt, das ist immer so die most low-hanging fruit.
Okay.
Und vielleicht noch eine Sache hinzuzufügen. Ich glaube, dass auch eben nicht nur, wenn man jetzt Geschäftsführerin seines eigenen Unternehmens ist, man da einen Hebel hat, sondern auch als Mitarbeiter hat man da tatsächlich schon einen wahnsinnigen Hebel. Zum Beispiel einfach mal im nächsten All Hands fragen, hey, was ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck, falls das Unternehmen da noch nicht aktiv ist, um auch die Führungsebene oder so da so ein bisschen in diese Richtung zu pushen und einfach zu unterstreichen, es ist für Mitarbeiter ein wichtiges Thema.
Ja, wie kann man denn da als Führungskraft, wie kann man die Mitarbeiter denn auch mit ins Boot holen? Weil das ist ja eigentlich eine schöne Idee, sowas zusammenzumachen. Ne?
Absolut. Habt ihr da Erfahrung? Ja. Genau, ja, haben wir viele Erfahrungen, sehen wir in vielen von den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass sich sogenannte so Green Groups bilden, intern, das heißt MitarbeiterInnen sich da engagieren und das Thema vorantreiben, da Verantwortung übernehmen und das auch sehr gerne tun. Wir arbeiten dann meistens mit einer Person zusammen, die den zusätzlichen Hut des sogenannten Climate Officers aufbekommt. Das ist kein Fulltime-Job, sondern meistens ein Nebenjob, aber damit dann auch ja, einfach das Mandat, das ganze Thema nach vorne zu bringen und den Fußabdruck zu messen und dann auch die Reduktionsinitiativen und Projekte anzustoßen, die das Unternehmen dann hat und durchführt.
Was ist denn die Abkürzung für den Chief Climate Officer?
Genau.
CCO. Ich finde das ganz spannend. Ich habe das bei uns gemerkt, dass wir mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt haben, für wen würdet ihr gerne arbeiten? Einfach mal so, weil ich mich interessiert. Und dass das tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, was sozusagen die Unternehmen, für die man gerne arbeiten würde, wie die quasi nachhaltig drauf sind oder klimaschutzmäßig unterwegs sind. Also ich glaube, sogar das spielt schon mittlerweile eine Rolle, dass man da auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch schon merkt, dass da schon sehr viel Sensibilisierung stattgefunden hat. Ne?
Ja, genau, das sehen wir auch. Und dann ist natürlich auch Best Practice von Unternehmensseite, dass man die Mitarbeiter von Tag 1 an damit wirklich involviert. Also das ist dann irgendwie kein Projekt hinter verschlossenen Türen. Wie werden wir jetzt nachhaltiger? Wie messen wir unseren Fußabdruck? Wie gleichen wir den aus? Sondern Best Practice, was wir da sehen, ist wirklich von sehr große Transparenz gegenüber den Mitarbeitern zu haben. Auch zu sagen, wir sind noch nicht perfekt, wissen wir. Und jetzt von hier an wollen wir uns trotzdem in die richtige Richtung bewegen. Mitarbeiter zu involvieren, auch wenn es dann zum Beispiel darum geht, irgendwie Klimaschutzprojekte auszuwählen. Solche Sachen, das kommt dann sehr gut an, weil letztendlich hat Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch immer was mit einem gewissen kulturellen Wandel innerhalb des Unternehmens zu tun. Und nur dann steht es auch wirklich auf einer soliden Basis. Und wir sehen eine unglaubliche Bereitschaft von Mitarbeitern, sich da auch zu bewegen. Also früher war es, glaube ich, immer so der Dienstwagen, wo keiner ran durfte und jeder externe Berater, der mal diesen Dienstwagen in Frage gestellt hat, wurde sofort wieder gefeuert. Das sehen wir heute nicht mehr, sondern ganz anders. Die MitarbeiterInnen verlangen eigentlich von den Unternehmen, dass sie zur Verfügung stellen und da eine Position beziehen und ihnen es ermöglichen, nachhaltiger unterwegs zu sein. Also ob es das E-Scooter Abo ist oder das Jobticket, um mit den Öffentlichen zur Arbeit zu kommen oder kein Fleisch mehr in der Kantine etc. Das ist wird eher verlangt als abgestraft.
Ja, es sind ja auch manchmal Sachen, und das hast du auch schon eben ganz am Anfang mal gesagt, dass man auch ja dank zum Beispiel Software wie eure auch sowas messbar macht. Das macht es ja auch erst sozusagen tacklebar, ne? Also erst dann kann man ja auch wirklich sagen, okay, wie verändern wir uns denn da? Und ich glaube, viele Sachen, also zum Beispiel hier ein Podcast, eine Frau zu Gast, die hat es einfach immer die ausgerechnet, wie viel CO2 quasi verursacht das Speichern einer E-Mail. Und das sind so Sachen, das weiß man ja teilweise überhaupt nicht, ne? Oder das grundsätzlich das Suchen im Web und solche Geschichten. Wenn man das mal transparent und sichtbar macht, dann kann ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da viel, viel einfacher auch mal sozusagen selber was im Unternehmen, ne? Oder darauf hinweisen, ja.
Ja, genau. Und gleichzeitig hilft es natürlich aber, diese Transparenz wirklich über das gesamte Unternehmen zu schaffen und nicht nur so Einzelsachen zu messen, weil nur dann können wir tatsächlich auch an den effektiven, richtigen Hebeln ansetzen. Ne? Also sagen so, also weniger E-Mails schreiben wird die Klimakrise nicht lösen, ne? So als wenn ihr eine E-Mail CO2-Emission verursacht. Wahrscheinlich hat das Unternehmen dann sehr viel größere Hebel als den und genau da müssen wir ran.
Ja, abschließend würde ich gerne noch mal mit dir über auch ein Thema sprechen. Und zwar, du hast mal, ich glaube, in der Wirtschaftswoche gesagt, irgendwie, dass es so wenig Gründerinnen gibt, weil die Ideen der Frauen so klein, also ist das richtig zitiert? Wie erlebst du das als Gründerin aktuell? Verändert sich da auch was? Also ist es mittlerweile einfacher zu gründen als noch vor 15 Jahren oder was, als du Outfittery gegründet hast? Als Frau meine ich.
Also, das ist ein komplexes Thema.
Okay,
ich glaube, wie mache ich es einfach oder beantworte ich es einfach? Ich glaube, es gibt zum einen leider immer noch weniger Frauen als Männer, die sich vorstellen können, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Das liegt ursächlich leider immer noch in Sachen rund um Erziehung, rund um, was bringen wir eigentlich den Mädchen in der Schule bei, und wie wird das immer noch der Pilot statt die Pilotin irgendwie schon in den Kinderbüchern gezeigt wird und verschiedenen Rollenbildern. Dann gibt es, glaube ich, aber noch ein zweites Problem, dass die Frauen, die dann gründen wollen, denen auf jeden Fall einige Steine in den Weg gelegt werden oder dass denen auf jeden Fall schwerer gemacht wird, dafür auch signifikant Geld zu bekommen von Investoren. Also insgesamt nur 2% des weltweiten Venture Capitals gehen an frauengeführte Unternehmen. Und das ist ganz besonders auch in dem Later-Stage-Bereich so, aber auch schon in der frühen Phase. Also es gibt Frauen, die dann gründen, haben weniger Geld von Investoren zur Verfügung, um diese Unternehmen dann tatsächlich groß zu machen. Und ich glaube, da müssen wir auf allen Seiten was tun. Klar, sicherlich gibt es auch einen Teil, der liegt bei den Frauen, ne? Und da ermutige ich auch wirklich alle Frauen, denkt groß, denkt die Sachen groß, denkt eher groß als realistisch. Investoren gucken sich natürlich solche Business Cases an, ne? Und vergleichen sie mit anderen Cases, die sie auf dem Tisch haben. Und wenn jeder irgendwie einfach, ne, da sehr, sehr große Visionen zeichnet und man dann da ankommt mit einer kleinen, realistischen Vision, dann passt das im Vergleich nicht so gut. Ne? Und ich glaube, das ist das, was Frauen machen können. Gleichzeitig verlange ich aber auch sehr stark von den Investoren, dass die Investoren sich dafür einsetzen, um diese strukturelle Benachteiligung von weiblichen Gründerinnen Herr zu werden und aus dem Weg zu schaffen. Und ich setze mich deswegen auch oder spreche mich da tatsächlich auch aktiv dafür aus, dass ich glaube, dass auf dem Partnerlevel, also auf dem obersten Level bei Investoren eine Frauenquote uns sehr stark helfen würde. Denn es ist häufig immer noch so, es gibt so einen unconscious bias, also man investiert gerne in seinesgleichen. Das führt einfach dazu, solange da oben nur Männer sitzen, dass dann auch häufiger in Männer investiert wird.
Okay. Aber würdest du jetzt schon in den letzten Jahren also da schon Veränderungen sehen oder ist das immer noch genauso wie es, also passiert da jetzt irgendwas mittlerweile oder?
Also wenn man die Zahlen heranzieht, passiert da leider extrem wenig. Okay. Also die Quote stagniert seit Jahren so um die 15%, steigt sehr, sehr, sehr langsam, wenn man überhaupt einen Aufwärtstrend erkennen möchte. Was ich sehr positiv finde allerdings ist, dass schon die Quote der weiblichen Gründer jetzt höher ist in Bereichen von zum Beispiel Climate Tech oder auch Health Tech. Und ich glaube, das sind Bereiche, die jetzt in den nächsten Jahren extrem wichtig werden und in dem sehr viele und auch sehr große Unternehmen entstehen werden. Und schon da ist die Quote jetzt 22% versus 15% overall. Also insofern, ich glaube, diese Bereiche auch der, wenn man so nennen möchte, sozialen Innovationen und wie gehen wir eigentlich wirklich die großen Probleme dieser Welt an, da sind die Frauen auf jeden Fall sehr gut ausgestattet, da wirklich eine große und entscheidende Rolle drin zu spielen.
Und was hättest du noch für einen Tipp für die Männer? Was könnten die noch machen, damit das besser wird?
Ja, ich glaube wirklich an diesem Unconscious Bias, also sich versuchen, den Unconscious Bias in ein Conscious Bias erstmal zu überführen, offen darüber zu reden, dass wir einfach alle so sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr viel. Und auch für Männer, die jetzt vielleicht noch keine Töchter haben, ich habe ja irgendwo gelesen oder wer hat es gesagt, Obama oder sowas, Männern wird das Thema immer erst so richtig wichtig in dem Augenblick, in dem sie eine Tochter haben. Aber auch vielleicht bevor sie Töchter haben oder sich einfach bewusst zu machen, dass es ja, es gibt nicht nur irgendwie aus dem Wunsch heraus, irgendwie so sozialer Ungerechtigkeit irgendwie zu begegnen, sondern auch, dass es einfach ein ganz reines ökonomisches Potenzial ist, mehr Frauen, dass mehr Frauen gründen und mehr Frauen auch in die Führungsposition unserer Wirtschaft gehoben werden, sind wahrscheinlich ökonomisch sozusagen die most low-hanging fruits, die wir haben.
Anna, vielen Dank. Das fand ich sehr spannend und wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr begeistert, was ihr da aufgezogen habt. Ich glaube, nur so, es geht nur so, das hast du auch am Anfang gesagt. Ne? Ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, dass die anderen irgendwas regeln, dann kann man noch lange warten. Und umso cooler finde ich, dass ihr da den Mut gefunden habt, ein neues Unternehmen zu gründen, das gerade so wirklich mit Blick in die Zukunft wahrscheinlich wirklich ein Benchmark sein wird, wie man in Zukunft auch neue KPIs in Unternehmen einführt. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und uns das hier erklärt hast und toi 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 für Planetly und dass wir es alle gemeinsam schaffen, nochmal in die Kurve zu kriegen, was die Klimakrise irgendwie angeht.
Danke für das Gespräch.
Ja, das war das digitale Sofa mit Anna Alex von Planetly. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne bei Apple Podcast. Und ja, liebe Anna, viele Grüße nach Berlin. Bleib bitte gesund und weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten.
Dankeschön, dir auch.